Die guten Seiten der Zukunft. Der Ökom-Podcast.
Wir sind auf diesem kleinen Punkt, alles, was wir kennen, jeden Menschen, alles, was passiert ist, jemals in der gesamten Erdgeschichte, jeder noch so wichtige Diktator und Imperator und König und was auch immer war, auf diesem kleinen Pünktchen nur. Und das ist alles, was wir haben und mehr gibt es nicht. Und auch, wenn man rumschaut, da ist wirklich nichts. Ja. Ich finde, das macht einen immensen Eindruck. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn mehr Menschen diesen Eindruck wirklich hätten, mehr Menschen das wirklich verinnerlichen würden, dass wir dann tatsächlich einen anderen Umgang miteinander finden würden, vielleicht, weil wir merken, dass wir alle eben nur auf diesem kleinen Pünktchen gemeinsam irgendwie miteinander auskommen müssen und auch eben uns besser um die Erde kümmern würden.
Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Ökom-Podcasts. Am Mikrofon ist Manuel Schneider. Heute im Gespräch mit dem Astrophysiker Dr. Leonhard Burtscher, der uns mitnehmen wird zu einer gedanklichen Reise in die unermesslichen Weiten des Weltalls, eine Reise, die uns aber auch immer wieder zurückführen soll zu unserem Heimatplaneten Erde. Wir wollen versuchen, besser zu verstehen, warum die Erde gewissermaßen ein kosmologischer Glücksfall für uns Menschen ist, inmitten eines vermutlich recht leblosen Universums. Lieber Leo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wir hatten im vergangenen Jahr bereits einen ersten gemeinsamen Podcast. Damals ging es um ein eher irdisches Problem.
Vielen Dank, Manuel. Freut mich sehr, wieder hier zu sein. Genau, letztes Jahr haben wir über das Thema Klimageld und Emissionshandel gesprochen. Das ist erstmal ein Riesensprung von der Astrophysik zu diesem weltlichen Thema. Aber, die wir gleich noch zu sprechen kommen werden, es zeigt eben der Blick aus dem Weltall sehr gut, warum wir uns auch mit so irdischen Themen beschäftigen müssen.
Du arbeitest seit 2022 als Klima- und Energieexperte für das Umweltinstitut München. Für einen promovierten Astrophysiker, der lange Zeit an Max-Planck-Instituten und Forschungseinrichtungen im Ausland gearbeitet hat, ein, wie du schon sagst, denkbar weiter Weg, den du da beruflich zurückgelegt hast. Wobei ich stelle mir ehrlich gesagt die Erforschung der Milchstraße interessanter vor als die Auseinandersetzung mit der Klimapolitik der neuen Bundesregierung, in Klammern, sofern sie denn eine hat. Wie kam es zu diesem Gebietswechsel?
Ja, kam nicht von heute auf morgen und es ist auch nicht so, dass mich die Astrophysik nicht weiterhin wirklich interessiert. Ich hatte, bevor ich zum Umweltinstitut München kam, einen festen Job an der Universität in Leiden in den Niederlanden. Also es gab für mich keinen Grund eigentlich zu wechseln, bis auf das immer stärker werdende Bewusstsein, dass wir mit der Klimakrise wirklich eine existenzielle Krise der menschlichen Zivilisation haben. Es ist nicht der Planet, der irgendwie in Gefahr ist, auch nicht unbedingt die gesamte Natur, die wird sich dann schon irgendwie anpassen, aber wir Menschen, wir begeben uns da in eine wirklich wahnsinnige Gefahr. Und mein Thema in der Astrophysik, die Erforschung der Akkretionsstrukturen rund um supermassereiche schwarze Löcher, schien mir irgendwie nicht mehr wichtig genug zu sein, um zu sagen, dass ich mir das erlauben kann, mich ausschließlich oder zumindest in meiner beruflichen Zeit, den 40 Stunden die Woche oder wie viel man dann auch darauf verbringt, mich damit zu beschäftigen. Es schien mir, ich muss mich mit was anderem beschäftigen. Ich muss sehen, dass ich meinen Teil leisten kann, um die Klimakrise zu lösen.
Und du hast ja auch, ich weiß gar nicht, ob parallel oder nach diesem Wechsel, hast du ja auch eine NGO mitgegründet, wo ihr versucht, ich sag jetzt mal so salopp, die Astronomie ein wenig zu ökologisieren.
Genau, das war sozusagen der Weg dorthin. Also die Gruppe Astronomers for Planet Earth, die haben wir 2019 gegründet. Da war ich noch an der Universität in Leiden. Da haben wir in der Tat zwei Ziele. Also wir haben einerseits schon das Ziel, in die Astronomie, in die astronomische Forschung hineinzuwirken und darauf zu drängen, dass die Forschung selber nachhaltiger wird. Denn in der Astronomie, so wie in vielen anderen Wissenschaften, wird extrem viel geflogen, zu Beobachtungsreisen, aber auch für Konferenzen. Es werden sehr viele Supercomputer eingesetzt, die, wie man auch heutzutage über KI-Anwendungen und so weiter weiß, sehr viel Strom brauchen, der halt immer noch auch mit Emissionen verbunden ist. Es werden darüber hinaus große Einrichtungen gebaut, an sehr entfernten Stellen, wofür große Mengen an Rohstoffen gebraucht werden. Stahl und Zement insbesondere sind da problematisch und die auch für die Energieversorgung selbst mitten in der Wüste in Chile zum Beispiel bislang noch großteils auf fossile Energien setzen. Wir haben aber immer auch den zweiten Aspekt im Blick gehabt, den ich eigentlich für viel wichtiger halte, als Astronomers for Planet Earth, nämlich das Hineinwirken in die Klimabewegung oder in die Allgemeinheit und diesen astronomischen Blick auf die Erde, dieses tiefe Bewusstsein, there's no planet B, das ist eine astronomische Aussage, den wirklich zu kommunizieren mit der Allgemeinheit und daraus mehr zu machen als nur ein Slogan, wie er auf Klimademos gezeigt wird, vollkommen zu Recht, aber daraus mehr zu machen, den zu unterfüttern, mit einer richtigen Geschichte zu versehen. Und diese beiden Aspekte, die bewegen uns.
Und genau dieser zweite Aspekt ist ja im Grunde genommen auch Thema unseres heutigen Gesprächs. Ja, was auf den ersten Blick vielleicht denkbar weit auseinander liegt, also Astronomie, Weltraumforschung auf der einen Seite, Ökologie und Umweltschutz auf Erden auf der anderen Seite, beides ist ja interessanterweise bereits mit Beginn der weltweiten Umweltbewegung in den 1970er Jahren eine sehr enge Verbindung eingegangen. Und wenn ich das richtig sehe, war das verbindende Glied damals ein eher zufällig entstandenes Foto, das seitdem wirklich jeder, jede von uns kennt, ein Bild, das auf keiner Klimademo fehlen darf und das als eine der wichtigsten Bildikonen des 20. Jahrhunderts gilt, nämlich das Bild des blauen Planeten, schwebend inmitten der Weite des unermesslichen und pechschwarzen Weltraums. Kannst du uns erzählen, wie es überhaupt zu diesem ersten Foto von unserer Erde aus dem Weltall gekommen ist?
Ja, gerne. Also dieses erste Foto, ich nehme jetzt mal an, wir beziehen uns auf das Earthrise-Foto, also dann den Erdaufgang vom Mond aus gesehen. Das ist von dem Apollo 8-Astronauten William Anders aufgenommen worden zu Weihnachten 1968. Also das war ja nur ein knappes Jahr, 7 Monate vor der ersten bemannten Mondlandung mit Apollo 11 dann und Neil Armstrong und anderen. Da waren mehrere Zufälle daran beteiligt. Also zunächst war es so, dass die Apollo 8-Mission ursprünglich gar nicht dafür vorgesehen war, überhaupt zum Mond zu fliegen. Die hätten eigentlich nur in einer niedrigen Erdumlaufbahn so irgendwie 450 Kilometer über der Erde rumfliegen sollen. Und dann wurde das Apollo-Programm ja wurde angereizt, dass alles immer schneller geht und dass halt bis zum Ende des Jahrzehnts dann auch wirklich der erste Mensch auf dem Mond, der erste Amerikaner auf dem Mond steht. Dann wurde diese Mission kurzerhand umgeplant und hieß es, okay, ihr fliegt jetzt mal zum Mond. Allerdings noch ohne Landung, sondern der Mond sollte nur umkreist werden, 10-mal und dann ging es wieder zurück zur Erde. Und bei der ersten solchen Mondumkreisung kam dann halt irgendwann hinter dem Mond sozusagen, also war die erste Mission, wo die Rückseite vom Mond, die wir sonst nie sehen von der Erde aus, gesehen worden ist von Menschen live. Und nach dieser ersten oder bei dieser ersten Umkreisung kam dann eben die Erde über den Mond sozusagen, ist hinter dem Mond quasi aufgegangen. Ja, ein Bild, das man übrigens in echt nie vom Mond aus sehen würde, weil der Mond ja in einer gebundenen Rotation mit der Erde ist und immer dieselbe Seite der Erde zeigt. Also auf dem Mond selbst sieht man nie einen Erdaufgang. Wenn man eben um den Mond herumfliegt, schon. Und das, wie gesagt, Weihnachten 68 hat auch die Astronauten dort in der Kapsel wohl zutiefst bewegt. Also da gibt's eine ganz tolle YouTube-Aufnahme, also eine Audioaufnahme, die man auf YouTube anhören kann, meine ich, wo man das Gespräch hört zwischen den Astronauten, die da sagen, oh, Wahnsinn, schau mal, was da gerade aufgeht. Dürfen wir das wirklich aufnehmen? Es ist nicht so ganz klar, also ob das war wahrscheinlich schon geplant, dass so ein Bild gemacht wird, aber vermutlich war die Wirkung dieses Bildes nicht so ganz deutlich.
Also man hört ja auch da, dass sie dann irgendwie ganz schnell noch einen Farbfilm einlegen mussten, weil für den Mond reicht hier Schwarz-Weiß. Was ich interessant fand, der Astronaut, der dieses Foto gemacht hat, der Bill Anders, der hat einmal, allerdings etwas später mal in einem Interview gesagt, jetzt so übersetzt, wir flogen hin, um den Mond zu entdecken, aber was wir wirklich entdeckt haben, ist die Erde. Das ist im Grunde ein bisschen so diese Umkehrung auch des astronomischen Blicks, der ja auch jetzt in unserem Gespräch ein Thema ist.
Ja, das finde ich einen wunderschönen Ausdruck von Bill Anders. Und ich denke, was man eben bei diesem Bild sehr schön sehen kann, ist, dass die Erde eine Kugel ist im Weltall, eine abgeschlossene kleine Oberfläche hat und dass diese ganzen Ausdrücke, die man so kennt in der Ökologiebewegung, in der Umweltbewegung von, dass es kein unendliches Wachstum auf einem begrenzten Planeten gibt und so weiter. Das erkennt man da sofort. Ja. Wenn man diesen Planeten sieht, dann sieht man, der wird nicht größer. Ja, da können wir noch so viel Wirtschaftswachstum anreizen wollen. Der Planet wird nicht größer. Ja. Dann ist irgendwie auch klar, dass die Ressourcen endlich sind und dass wir irgendwie mit dem auskommen müssen, was wir haben. Ja. Das ist das eine, was sofort klar wird. Und das andere, der andere Aspekt, der da sofort klar wird, ist dieser Spaceship Earth Gedanke, dass man sagt, die Erde ist eigentlich wie ein großes Raumschiff mitten in einem leblosen, lebensfeindlichen Universum. Und wir müssen darauf achten, dass wir diese Erde eben gut bewahren. Also so wie man in einem Raumschiff nicht plötzlich anfängt, ein Feuer zu machen, müssen wir auch auf der Erde ein bisschen darauf achten, was wir dann eigentlich da machen in diesen wenigen Kilometer Atmosphäre.
Ja, es wird ist ja überraschend, dass eigentlich von Anfang an eben dieses Bild des blauen Planeten oder jetzt dieses Earthrise-Bild gelesen wurde, sozusagen als eine Versinnbildlichung eben nicht nur der Einzigartigkeit und auch der Verletzbarkeit des Erdplaneten, sondern auch, das merkt man so, wenn man diese Tonaufnahmen sich nochmal anhört, von der Schönheit der Erde, von der die Astronauten ja immer wieder aufs Neue überwältigt waren. Und ich denke, das geht uns allen so, die wir diese Bilder sehen. Das Ganze ist ja im Grunde genommen eine Art Umkehrung des astronomischen Interesses. Also man schaut ins Weltall, man begibt sich sogar ins Weltall und wird sich dann dort der Besonderheit des eigenen Planeten bewusst. Das ist ja auch der gedankliche Bogen, den wir jetzt in unserem Podcast beschreiben wollen. Lass uns daher vielleicht sozusagen die Chance nutzen, mal einen echten Astrophysiker hier am Tisch zu haben, etwas tiefer in die Astronomie einsteigen, bevor wir dann am Ende wieder bei der Erde landen. Leo, wenn ich nachts in den Himmel, in den wolkenlosen Himmel schaue, möglichst in der Neumondnacht, wo alles sehr dunkel ist, ganz banal gefragt, was sehe ich da eigentlich?
Ja, da muss ich mir einen kleinen Abschweif erlauben. Also wenn man dasselbe nämlich dann in München macht, dann sieht man wahrscheinlich die paar hellsten Planeten und vielleicht noch ein paar Sterne, weil wir in unserem Alltag leider extrem von Lichtverschmutzung beeinflusst sind. Also man sieht da tatsächlich leider nicht sehr viel. Aber natürlich möchtest du auf etwas anderes hinaus, wenn man diese selbe Beobachtung zum Beispiel auf einer Berghütte macht oder irgendwo, wo es wirklich dunkel ist. Dann sieht man sehr viele Sterne. Das allermeiste, was wir im Himmel sehen, sind Sterne. Die sind alle in unserer Milchstraße. Unsere Milchstraße ist eine durchaus gewöhnliche Galaxie, eine Scheibengalaxie mit ungefähr 200 Milliarden Sternen, mit einer ziemlich großen Unsicherheit übrigens immer noch. Und alle Sterne, die wir sehen am Himmel, sind in dieser Milchstraße. Wie gesagt, dazu sieht man abhängig von der Zeit entweder noch den Mond oder ein paar Planeten. Aber das meiste, was wir sehen mit bloßem Auge, sind Sterne.
Ganz kurz, erkläre noch mal ganz kurz den Unterschied zwischen Planeten und Sternen. Ich glaube, das haben nicht alle so präsent.
Gerne. Also Planeten oder auch Wandelsterne, ursprünglich benannt, sind die Objekte, die sich gegenüber dem Fixsternhimmel bewegen. Also das liegt daran, dass das Himmelskörper sind in unserem Sonnensystem. Die kreisen wie die Erde rund um die Sonne, sind also ja, Trabanten der Sonne sozusagen und haben deswegen auch eine variable Position zwischen Erde und Fixsternhimmel. Der ist auch nicht wirklich fix. Das bewegt sich alles im Universum, aber es bewegt sich halt so langsam, relativ gesehen, weil es so weit weg ist, dass wir da keine Veränderungen mit bloßem Auge über ein Menschenleben hinweg wahrnehmen können. Das heißt, der Sternhimmel ist sozusagen immer dasselbe und die Planeten in unserem Sonnensystem, die bewegen sich davor hin und her.
Die Sterne sind auch diejenigen, die von sich aus leuchten, und die Planeten sind diejenigen, die angeleuchtet werden.
Genau, also diese Definition ist sozusagen die ganz klassische Definition. Stern leuchtet selbst und Planet nicht. Das ist in den letzten Jahren so ein bisschen, gab es so ein bisschen einen schwammigeren Übergang, weil Planeten, je größer die werden, dann auch im Zentrum schön langsam anfangen, so ein bisschen mehr Richtung Kernfusion zu kommen. Also Jupiter zum Beispiel leuchtet quasi auch schon ein bisschen von sich im thermischen Bereich. Und je größer die Planeten werden, desto eher geht es dann Richtung braune Zwerge und es sind dann schon so verhinderte Sterne. Aber genau, also Kernfusion von Wasserstoff ist quasi das Kriterium, dass es ein Stern ist, wirklich.
Und wenn man ins Weltall schaut, ist das im Grunde genommen immer wieder wie in die Vergangenheit zu schauen, ne? Man kann wahrscheinlich sagen, je weiter das Objekt weg ist, umso weiter schaue ich auch in die Vergangenheit. Warum ist das so?
Genau, die Lichtgeschwindigkeit ist endlich. Ja, eine Entdeckung Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Lichtgeschwindigkeit beträgt ungefähr 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das ist natürlich für alle menschlichen Dimensionen quasi unendlich schnell. Ja, alter Witzversuch. Ja, man schafft es nicht, den Kühlschrank aufzumachen, bevor man das Licht sieht. Aber Natürlich auch seriös gesagt, also in der menschlichen Realität ist das Licht quasi unendlich schnell, es ist sofort immer da. Im Universum sind die Abstände aber so riesig, so gigantisch, dass das Licht eben nicht immer sofort da ist. Alleine zwischen Erde und Sonne zum Beispiel, also von der Sonne zur Erde, braucht das Licht ungefähr 8 Minuten. Und wenn man dann rausgeht in das äußere Sonnensystem, dann kommt man dann schnell auch in Bereiche von Stunden, bis sogar Tage, wo man dann sieht, dass es schwierig wird, zum Beispiel einen Mars-Rover auf der Oberfläche vom Mars zu steuern, denn das Signal dorthin braucht halt dann, ich weiß nicht genau wie lange, aber so größenordnungsmäßig irgendwie bis zu einer Stunde, bis es hin und zurück gekommen ist.
Aber das heißt, wenn ich unter Umständen, vielleicht mit Hilfe eines Teleskops, einen Stern im Himmel sehe, dann kann sein, dass es den gar nicht mehr gibt, weil in der Zwischenzeit, die das Licht braucht, um zu mir zu kommen, der Stern irgendwie explodiert ist.
Das ist möglich, ja. Also unsere Milchstraße hat einen Durchmesser von ungefähr 100.000 Lichtjahren. Das heißt, Licht vom einen Ende braucht ungefähr 100.000 Jahre, um zum anderen Ende zu kommen. Die Sterne, die wir sehen am Nachthimmel, also um zurückzukommen zur Frage mit dem bloßen Auge, die sind großteils nicht, also die sind nicht am anderen Ende von der Milchstraße sozusagen, sondern die sind vielleicht ein paar hundert oder ein paar tausend Lichtjahre entfernt. Und nachdem Sterne typischerweise viele, also von ein paar hundert Millionen bis zu Milliarden Jahre alt werden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Stern, dass ein bestimmter Stern jetzt gerade nicht mehr da ist, doch sehr gering. Aber es gibt natürlich Sterne, berühmt zum Beispiel die Beta-Geuze, links oben im Sternbild Orion, ein schöner roter Stern, ein roter Riese, von dem man weiß, dass irgendwann tatsächlich also explodieren wird. Und da weiß man nicht genau, wann das passiert. Und das werden wir natürlich erst ein paar tausend Jahre, ein paar hundert Jahre, nachdem es passiert ist, wirklich auch sehen.
Bleiben wir nochmal sozusagen im Nahbereich und in unserer Galaxie. Wie viele Sterne gibt es allein in der Milchstraße?
Ja, die Zahl ist, wie gesagt, nicht ganz genau bekannt, aber so etwa 200 Milliarden. Es liegt daran, dass man die nicht alle einzeln sehen kann. Man kann die Masse recht genau bestimmen und dann gibt es Ungewissheiten, wie viele Sterne es für jedes in jedem Massenbereich so gibt. Aber ungefähr 200 Milliarden. Und um dann gleich noch den nächsten Schritt zu machen, es gibt ja nicht nur die Milchstraße als Galaxie, als Sterneninsel, wie das früher auch genannt worden ist, sondern es gibt ja sehr viele andere Galaxien. Da gibt es auch ein ganz ikonisches Bild, das erste derartige vom Hubble-Weltraumteleskop aufgenommen, das sogenannte Hubble Deep Field, wo mal ungefähr eine Woche lang in eine Region in der Nähe vom Großen Wagen geschaut worden ist, wo quasi keine Sterne in unserer Milchstraße sind. Und da ist einfach nur ganz, ganz lang mit diesem empfindlichen Weltraumteleskop belichtet worden. Und am Ende hat man ein Bild gehabt, das war voll von kleinen Pünktchen, die, wenn man genau hingeschaut hat, alle einzelne Galaxien waren. Und wenn man diese, gibt es mittlerweile modernere Aufnahmen, auch ein paar Korrekturen dazu, wenn man das hochrechnet, kommt man auf etliche 100 Milliarden Galaxien im Weltraum. Die sind, wie gesagt, nicht alle so wie die Milchstraße. Es gibt einige, die sind viel kleiner, es gibt manche, die sind größer. Aber so ungefähr kann man sich merken, größenordnungsmäßig ein paar 100 Milliarden Galaxien. Pro Galaxie so etwa 100 Milliarden Sterne, kann man mal zusammenrechnen oder auf ein Blatt Papier aufschreiben. Das sind sehr, sehr viele Nullen.
Ich erinnere mich, ich habe neulich einen Vortrag von dir gehört, da hattest du so einen ganz schönen Vergleich mit den Sandkörnern, glaube ich, war das. Kannst du das nochmal erläutern?
Ja, also es gibt mehr Sterne im Universum als im sichtbaren Teil vom Universum als Sandkörner auf allen Stränden auf der Erde. Kann man sich vielleicht ein bisschen was drunter vorstellen.
Okay, aber nur eine Frage. Ist es überhaupt sinnvoll, also diese ganze Zählerei oder überhaupt mit Zahlen zu operieren? Weil ich weiß nicht, ob da die Wissenschaft schon zu einer einhelligen Meinung gekommen ist, aber es könnte ja sein, dass das Universum auch unendlich ist. Also man weiß ja zumindest, dass es sich noch weiterhin ausdehnt. Und wenn es unendlich ist, dann ist die einfache Antwort, ja, es gibt halt unendlich viele Sterne und Planeten.
Ja, da kommt man jetzt schnell in kompliziertere Bereiche der Astronomie hinein. Wir wissen tatsächlich nicht, ob das Universum endlich oder unendlich ist. Aber was wir schon wissen, ist, es gibt einen Bereich im Universum, den wir sehen können, das sogenannte sichtbare Universum. Also das geht bis zum, oder Hubble-Radius wird das auch genannt. Und der ist einfach durch die Lichtgeschwindigkeit bestimmt. Also wir können nur so weit zurücksehen, bis wir sozusagen an einem Zeitpunkt angekommen sind, der dem Beginn des Universums entspricht. Das Universum ist etwa 13,8 Milliarden Jahre alt. Wenn wir also 13,8 Milliarden Lichtjahre zurückschauen, ungefähr, dann sind wir an einem Zeitpunkt angelangt, an dem es noch keine Sterne gab. Und weiter können wir nicht sehen. Ja. Und nachdem das Universum, wie du richtig gesagt hast, expandiert und sogar beschleunigt expandiert, wird der Teil des Universums, den wir sehen können, sogar in der Zukunft kleiner werden. Das heißt, wir werden tatsächlich eher weniger vom Universum sehen, ob es jetzt unendlich ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber der Teil, mit dem wir irgendwie interagieren können, durch Beobachtung oder durch Hinfliegen oder was auch immer, der ist definitiv endlich. Insofern, denke ich, haben die Zahlen schon für uns eine gewisse Bedeutung.
Okay, jetzt sind wir sozusagen denkbar weit weg von unserer Gegenwart hier auf der Erde. Und wir wollen ja in unserem Gespräch mit der Frage nachgehen, vor allem inwiefern die Erde kosmisch betrachtet etwas Besonderes ist, also eine große Ausnahme darstellt. Ja, am besten schauen wir uns vielleicht dafür hier in dem vergleichsweise überschaubaren Sonnensystem mit seinen verschiedenen Planeten genauer an. Wie kann man sozusagen als Astrobiologe erklären, dass es, soweit wir wissen, nur auf der Erde Leben gibt, immer in Klammern, so wie wir es kennen, dieses Leben, dass nur auf der Erde dieses Leben möglich ist und sich über ja auch Jahrmillionen zu komplexen Formen entwickeln konnte? Welche Faktoren müssen da zusammenkommen und sind jetzt aus astronomischer Sicht zentral?
Gerne. Ich erlaube mir gerade noch kurz einen Satz zur Einordnung dazu. Also die Exoplanetenforschung, die Forschung nach die Suche und die Erforschung von Planeten außerhalb unseres Sonnensystems ist ja noch recht jung. Ja. Den Nobelpreis für den ersten Planeten rund um einen sonnenähnlichen Stern, das war die Einschränkung von Michel Mayor und Didier Queloz, 91 entdeckt. Das ist eben gerade mal, also noch nicht mal 30 Jahre her, 25, doch gerade mal 35 Jahre her ungefähr. Das heißt, das ist noch nicht so lange in längeren Dimensionen. Insofern wissen wir da sehr vieles noch nicht und es sind sehr viele Missionen und Teleskope und so weiter geplant, wenn die Amerikanischen denn die Trump-Regierung überstehen, Klammer zu. Das ist wirklich nicht lustig dort gerade. Also da gibt es sozusagen sehr viele Einschränkungen noch von dem, was wir wissen. Aber wenn wir uns tatsächlich auf unser Sonnensystem beschränken, wo wir die Planeten doch ein bisschen besser kennen, weil wir dort auch schon vorbeifliegen konnten mit Missionen, dann stellen wir zunächst mal fest, dass es nur 3 der 8 Planeten sind, die überhaupt in der sogenannten habitablen Zone rund um die Sonne liegen. Das ist der Bereich, in dem theoretisch aufgrund der Strahlungsverhältnisse, der Energieverhältnisse, flüssiges Wasser an der Oberfläche existieren könnte. Wieso gerade flüssiges Wasser? Nun, das Leben, das wir kennen, basiert auf der Existenz von flüssigem Wasser. Wir können uns kein anderes Leben vorstellen.
Und diese 3 sind Venus, Mars und die Erde.
Ganz genau, ja. Von innen gesehen Venus, Erde und Mars. Die Venus ist dann doch ein Stück zu nahe an der Sonne dran. Da gab es wahrscheinlich in der Vergangenheit diverse geologische Prozesse, die dazu geführt haben, dass sie eine sehr dichte Atmosphäre bekommen hat, die außerdem eine sehr lebensfeindliche Atmosphäre ist mit schwefliger Säure und sehr viel CO2, sehr viel Kohlendioxid und eine extreme Temperatur, 400 Grad oder so an der Oberfläche und wahnsinnige Drücke. Also dort gibt es höchstwahrscheinlich kein Leben, auch wenn es immer wieder mal ein paar Entdeckungen, Pseudo-Entdeckungen gab, die dann aber später korrigiert worden sind. Und dann, wenn wir nach außen gehen zum Mars, sozusagen die kleine Schwester, der kleine Bruder von der Erde, der Mars ist ja deutlich kleiner als die Erde, hat eine viel geringere Masse eben, ist entsprechend, kann man sich vorstellen, wie eine Ofenkartoffel, eine kleine oder eine große, ist entsprechend schneller ausgekühlt. Und dadurch, dass der Mars einen kalten Kern hat, hat er auch keine Plattentektonik mehr, die dann wiederum sowas wie Vulkane antreiben könnte, die wiederum einen Treibhauseffekt, der ja gut ist für die Erde erstmal, nicht der menschengemachte, aber der natürliche, so etwas hat der Mars eben nicht und entsprechend eine sehr dünne Atmosphäre, die auch zu wenig Wärme sozusagen auf dem Mars halten kann, auch kein Wasser auf dem Mars halten konnte. Insofern ist, was da war an Atmosphäre, großteils verflogen. Was da war an Wasser, gab es definitiv. Ja, man kennt ja die Bilder von Flusstälern und so weiter, also da gab es mal Wasser. Das ist aber auch großteils weggegangen, gibt noch so ein bisschen gefrorenes Wasser. Insofern der Mars ist quasi zu klein, die Venus wahrscheinlich doch zu nahe dran, bleibt die Erde als einziger Planet in unserem Sonnensystem, auf dem wir sicher wissen, dass es Leben gibt.
Ja, und auch sehr viel Wasser, ne? Also 70% glaube ich, der Erdoberfläche ist von Wasser bedeckt. Wobei das Blau, also jetzt um bei diesem Bild nochmal des blauen Planeten zu bleiben, das Blau, was wir da ja sehen, ist ja nicht das Blau des Himmels, sondern eben das Blau der Ozeane und Meere. Ja, interessant fand ich das mit der Plattentektonik, weil das vermutet man zunächst mal nicht, dass die Plattentektonik so eine zentrale Rolle spielt, um, wenn ich richtig verstanden habe, die Temperatur auf der Erde ein Stück weit zu stabilisieren.
Genau, das wird auch als natürlicher Thermostat der Erde beschrieben. Da gibt es, also ich bin kein Tektoniker, kein Geologe, ich kann das auch nur wiedergeben, was ich so gelesen habe, aber da gibt es sozusagen zwei Prozesse, die sich quasi gegenseitig regulieren. Zum einen gibt es eben den Vulkanismus, der durch Vulkanausbrüche CO2, Kohlendioxid in die Erdatmosphäre bläst und dadurch zu einem verstärkten Treibhauseffekt führt. Und auf der anderen Seite hat man die Verwitterung von Gestein, was wiederum Kohlendioxid bindet und sozusagen die Atmosphäre wieder abkühlt dadurch. Und die Plattentektonik wirkt da insofern hinein, dass sie eben diesen Prozess antreibt. Also die beiden Prozesse, die regeln sich insofern, als der Verwitterungsprozess schneller stattfindet, wenn es wärmer ist. Insofern, wenn es zu warm ist, dann gibt es quasi mehr Verwitterung, bis es wieder ein bisschen kühler geworden ist. Und wenn es zu kalt geworden ist, dann fangen die Vulkane quasi wieder an, alles aufzuwärmen, weil die Plattentektonik unabhängig ist von der Atmosphäre erstmal. Insofern regulieren die quasi die Temperatur auf der Erde. Und es gab wohl in der Erdgeschichte ein paar Momente, wo die Erde quasi schon ein Schneeball war, oder auch mal sehr heiß war und durch diesen Prozess alles wieder einreguliert ist. Wichtig ist jetzt aber, das ist wahrscheinlich den Hörern von diesem Podcast ohnehin klar, dass wir hier keine Klimaleugnung betreiben, also keine Leugnung des menschengemachten Klimawandels. Das sind Prozesse, die auf Jahrmillionen-Zeitskalen passieren. Das sind ganz andere Zeitskalen als die Zeitskala, die wir jetzt sehen für den anthropogenen Treibhauseffekt, für die Klimakrise, die ja erst seit 150 Jahren beobachtet ist und mit einer viel größeren Geschwindigkeit, geologisch völlig nie dagewesen, gesehen, jetzt passiert. Insofern auch eine ganz andere Art von Veränderung, die wir hier wahrnehmen.
Ja, das haben wir jetzt im Grunde genommen schon mal so zwei Komponenten, die Voraussetzung für Leben sind: Wasser, dann diese Plattentektonik. Spielt das Magnetfeld der Erde eigentlich auch eine Rolle bei der Entstehung des Lebens oder bei der Entwicklung von Leben?
Ja, das Magnetfeld spielt auch eine ganz zentrale Rolle. Also das Magnetfeld gibt es ja eben gerade auch, weil die Erde einen flüssigen Kern hat aus Eisen und Nickel, in dem eben Ströme fließen können und durch diese fließenden Ströme dann eben ein Magnetfeld entstehen kann. Das Magnetfeld schirmt die Erde ab von der Sonnen, vom Sonnenwind. Das ist eine Teilchenstrahlung, vor allen Dingen Protonen. Also Kerne von Wasserstoffatomen. Und wenn die ungehindert auf die Erdatmosphäre, auf die Erdoberfläche kämen, dann würden sie ja große Schäden an der DNA von Lebewesen verursachen. Und dann wäre, wann immer ein größerer Sonnensturm da wäre, zumindest die sonnenzugewandte Seite, ja, wäre es wohl ziemlich schwierig für dieses Leben so zu bestehen. Ne? Durch das Magnetfeld werden diese geladenen Teilchen von der Sonne abgelenkt, und kommen dann nur an den Polen der Erdoberfläche etwas näher. Da gibt es dann diese wunderschönen Polarlichter oder Aurore. Aber die sind auch nicht gefährlich, weil das eben in hoher Atmosphäre, werden die sozusagen abgebremst durch Kollision mit der Atmosphäre. Also ja, das Magnetfeld ist wohl eine zentrale Komponente, warum sich komplexes Leben über so lange Zeit auf der Erde halten konnte überhaupt.
Es kam jetzt ja schon mehrfach so zum Ausdruck, dass man nicht nur so schauen muss, was ist auf diesem Planeten der Erde, was passiert da, wie ist der sozusagen aufgebaut, was hat er für Eigenschaften, sondern dass man immer auch sozusagen die Konstellation im Gesamtwelt oder in unserer Milchstraße sich anschauen muss, also die Nähe zur Sonne, und aber auch zu den anderen Planeten. Und da ist ja jetzt auffallend bei der Erde, dass sie so einen Trabanten hat, nämlich den Mond. Und den Mond, der spielt ja schon gleich zu Beginn unseres Gesprächs eine Rolle. Und dass der Mond viele Prozesse auf der Erde mit beeinflusst. Also man denke nur an den Wechsel von Ebbe und Flut. Das wissen wir, aber inwiefern war der Mond vielleicht auch bei der Entstehung von Leben auf Erde ein wichtiger Faktor? Oder vielleicht anders gefragt, sollte es irgendwo im Weltall sonst noch weiteres Leben auf einem Planeten geben, muss dieser Planet dann auch so etwas, so eine Art Satelliten haben, wie den Mond, so einen Trabanten?
Also auffällig ist auf jeden Fall, dass die Erde eben einen relativ großen Mond hat. Im Verhältnis zur Erde ist unser Mond groß. Also die Jupitermonde zum Beispiel, die sind winzig im Vergleich zum Planeten, im Vergleich zum Jupiter. Entstehung des Lebens, da gibt es ja auch verschiedene Vorstellungen davon, aber eine Vorstellung, die ich sehr überzeugend finde, von zwei Wissenschaftlern geäußert, Brownwood und Lee heißen die, glaube ich. Das ist die Rare Earth-Hypothese, die sagt, dass Leben eigentlich an sehr vielen Orten entstehen kann, aber dass es eben sehr viele Bedingungen braucht, dass dieses Leben dann auch längere Zeit bestehen bleibt und eben so ein langer, komplexer Evolutionsprozess stattfinden kann, bis dann irgendwann so ein komplexes Leben oder so ein komplexes Ökosystem wie auf der Erde rauskommt. Und ich glaube, für die Entstehung des Lebens braucht man nicht unbedingt einen Mond, aber damit die Bedingungen so lange, so konstant oder zumindest relativ konstant bleiben, wie es auf der Erde in der Erdgeschichte, zumindest in der jüngeren Erdgeschichte war, dafür könnte der Mond eine sehr zentrale Rolle spielen, denn er stabilisiert die Umdrehung der Erde, also die Rotation der Erde wird durch den Mond stabilisiert. Kann man sich vorstellen, wie ein Kreisel, je größer der ist, desto stabiler kreist er um sich und hält seine Achse auch stabil. Und das führt dazu, dass wir auf der Erde einen recht konstanten Wandel von Jahreszeiten haben. Also wir haben halt immer im Halbjahresrhythmus Winter und Sommer. Und das ändert sich nicht plötzlich sozusagen oder auch nicht dauerhaft. Wir haben hier im mittleren Breiten haben wir immer eine bestimmte Sonneneinstrahlung, eben plus die Variation in der Jahreszeit, aber wir werden nicht plötzlich zur Sahara. Ja. Und diese Konstanz, die bringt der Mond wohl mit.
Also der sorgt im Grunde dafür, dass da, wo der Nordpol ist oder der Südpol ist, dass das auch weiterhin Pole bleiben. Und also die variieren zwar auch ein bisschen, aber dass da nicht auf einmal sozusagen der Amazonas auf einmal in der Polregion ist.
Genau, also magnetisch gesprochen ändert sich das dann zwar auch wieder, da gibt es wieder andere Effekte, dass Nord- und Südpol sich austauschen, aber meteorologisch, klimatisch gesprochen kann man es genauso sagen.
Auf die Erde prasselt ja so einiges ein aus dem Weltall, also an größeren und kleineren auch Gesteinsbrocken. Die meisten werden von unserer schützenden Atmosphäre sozusagen abgefangen und verglühen. Man kann ja auch manchmal die dabei entstehende Reibungshitze so als Lichtspur am Himmel sehen. Aber es haben sich ja auch schon größere Asteroiden auf unsere Erde verirrt und einer von ihnen löste vor 66 Millionen Jahren das letzte große Massensterben aus, bei dem, glaube ich, 75% aller lebenden Arten, Tiere wie Pflanzen verloren ging und unter anderem auch die Dinosaurier. Was oder wer schützt das Leben auf der Erde vor diesem ständigen Beschuss aus dem Weltall?
Ja, also zunächst muss man feststellen, dass es wohl wirklich mehrere solche große Einschläge gab in der Erdgeschichte. Es ist auch statistisch erwartet, zu erwarten, dass das auch wieder passieren wird. Deswegen gibt es ja auch internationale Anstrengungen, so ein Planetary Defense Programm aufzubauen, um solche eintrudelnden großen Asteroiden, vor allen Dingen so die Global Killers, also die wirklich sehr groß sind, irgendwie über 100 Meter oder so im Durchmesser, dass man die auch wirklich rechtzeitig findet und dann möglicherweise ablenken könnte. Da gab es ja vor ein, zwei Jahren mit der DART-Mission auch die ersten Erfolge, dass man sowas wirklich machen kann mittlerweile oder zumindest sich auf den Weg bewegt, das zu machen. Wahrscheinlich hilft uns im Sonnensystem die Existenz von besonders großen Planeten weiter außen, also insbesondere dem Jupiter, der viele durch seine große Schwerkraft, viele Asteroiden, die sich so verirren, sage ich mal, und nicht mehr im Asteroidengürtel oder weiter außen in der Oortschen Wolke einfach ihre Bahnen kreisen, sondern irgendwie abgelenkt werden und ins innere Sonnensystem kommen, die werden von Jupiter oft angesaugt quasi oder angezogen und fallen dann eben auf den Jupiter nieder. Bestes Beispiel ist vielleicht der Komet Shoemaker-Levy 9, der in den 90er Jahren auf dem Jupiter eingeschlagen hat und das waren gigantische Explosionen. Schaut zwar klein aus von hier betrachtet, aber wenn die auf der Erde gelandet wären, hätten wir hier ein größeres Problem gehabt. Insofern, das hilft uns sicherlich, aber es ist auch wichtig zu wissen, dass sowas auch auf der Erde wieder passieren kann. Ja, darüber macht man sich im Alltag gar keine Sorgen. Es gibt natürlich auch drängendere Probleme derzeit, aber so auf lange Sicht gesehen, also nicht über die nächsten 10 Jahre, sondern vielleicht die nächsten 1000 Jahre gesprochen, sollte man sich darüber tatsächlich Gedanken machen. Was würde man denn machen, wenn so ein Global Killer auf die Erde zukäme? Und vielleicht hilft es ja auch, die internationale Gemeinschaft ein bisschen zu aktivieren und zu sagen, hey, wir sitzen wirklich alle im selben Boot, lasst uns mal gemeinsam Raketen gegen irgend so einen Asteroiden schießen, statt uns gegenseitig die Köpfe einzuschlagen.
Das ist ein gutes Ablenkungsmanöver, genau. Aber also man kann sagen, dass der Jupiter und also vor allem durch sein immenses Gravitationsfeld, so ein bisschen salopp gesprochen, für ein bisschen Ruhe auf Erden sorgt. Kosmische Ruhe ist vielleicht auch generell ein ganz gutes Stichwort, um sich die Entstehung von Leben zu erklären auf der Erde.
Ja, also genau, es gibt ja in einer Galaxie auch so unterschiedliche Orte, sozusagen. Das kommt ein bisschen jetzt in spekulativeren Bereich, also da gibt es nicht so viel Evidenz unbedingt direkt dafür, aber klar ist, im Zentrum einer Galaxie wird die Sternendichte höher, entsprechend wird auch die Häufigkeit von Sternexplosionen größer. Und insofern ist es vielleicht tatsächlich weniger günstig für ein sich entwickelndes Leben auf einem kleinen, fragilen Planeten, wenn man irgendwie mitten im Zentrum der Galaxie wäre. Weiter außen dagegen gibt es weniger schwere Elemente, die AstronomInnen gerne als Metalle bezeichnen, obwohl jeder Chemiker darüber den Kopf schütteln würde. Also alles, was schwerer ist als Helium, gibt es dort außen dann weniger. Insofern gibt es da weniger Bausteine, um eine Kruste zu formen, zum Beispiel, also irgendwie Silizium. Und auch ein Magnetfeld aufzubauen, genau. Das ist also weiter außen ein bisschen schwieriger. Und dann haben wir auch im Sonnensystem selbst den Fall, dass wir wohl einen relativ langweiligen Stern haben. Also selbst für den Sterntyp, der unsere Sonne ist, ist es so, dass unsere Sonne wohl nicht besonders aktiv ist. Und das hilft uns natürlich auch. Es gibt andere Planeten, andere Sonnen, andere Sterne, die regelmäßig große Eruptionen haben und dann einfach mal alles, was irgendwie um sie rum ist, einmal kurz grillen sozusagen. Das wäre vielleicht auch nicht so günstig.
Okay, ja, ich denke, das war jetzt so ein kleiner Parforce-Ritt durch die verschiedenen Entstehungsbedingungen von Leben. Und man muss sehen, dass aus astronomischer Sicht ja enorm viel zusammenkommen muss. Und wie gesagt, diese Liste könnte man ja jetzt noch beliebig fortführen, damit Leben auf einem Planeten überhaupt möglich ist. Vor allem dann, wenn es sich um so komplexe Lebensformen handelt, wie wir sie hier auf Erden haben und wie wir selber als Menschen ja auch sind. Wir sind also, kann man sagen, so etwas wie ein kosmologischer Glücksfall. Und dieses Gefühl hat sich ja auch bei den Astronauten eingestellt, als sie erstmals die Erde hinter dem Mond aufgehen sahen. Lass uns vielleicht zum Abschluss nochmal ganz kurz auf dieses Bild verweilen oder bei diesem Bild verweilen. Mit der vielleicht etwas persönlichen Frage auch, welchen Eindruck macht es auch heute noch, dieses Foto von der blauen Murmel oder des Earthrise inmitten der Weite des Weltalls auf dich?
Ja, gerne. Ich weiß, dass ich schon als Kind irgendwie die Vorstellung hatte, wenn ich hochgeschaut habe zum Mond, dass ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl hatte, ich kann mir das vorstellen, wie weit der weg ist, die 380.000 Kilometer. Natürlich kann man sich es nicht wirklich vorstellen, weil das so weit entfernt ist von jeder menschlichen Vorstellung. Aber zumindest ist es so, dass man ein Bild davon hat, wie groß das eigentlich ist und wie weit die Dinge sind. Und wenn man das Bild eben umdreht und vom Mond aus zur Erde schaut, finde ich, wird man sich wirklich dessen bewusst, dass die Erde eben so ein einsamer Planet mitten im Dunkeln ist. Und noch viel stärker, du hattest das angesprochen, wirkt in der Hinsicht dieses Foto von der Voyager 1-Sonde, aufgenommen 1991, glaube ich, der Pale Blue Dot, der aufgenommen worden ist, lange nachdem die Voyager 1-Sonde fertig war, fast 10 Jahre nachdem ihre tollen Bilder von Jupiter und Saturnsystem gemacht hatte, haben die sich dann mal getraut zu sagen, okay, wir drehen die jetzt mal um und schauen quasi fast direkt in die Sonne hinein, wo unklar war, ob das die Instrumente überhaupt aushalten und ob das dann alles klappt mit Sendung und so weiter. Aber es hat geklappt und hat mir eben von dieser Sonde aus ein Bild aufgenommen vom inneren Sonnensystem. Das sogenannte Family Portrait of the Solar System heißt es. Und ein Ausschnitt davon zeigt einfach nur nichts, also wirklich einen schwarzen, verrauschten Himmel mit so ein paar Reflexstreifen von der Sonne. Und in einem von diesen Sonnenreflexionsstreifen, ist eben ein winzig kleiner, schwachblauer Punkt, der gerade mal ein Viertel Pixel ausmacht in dem Bild. Und dieses Bild ist bekannt geworden unter dem Namen Pale Blue Dot. Das zeigt eben die Erde. Und ich finde, wenn man sich das anschaut und da mal so ein bisschen drüber sinniert, das wirklich auf sich wirken lässt. Also ich habe noch keinen Menschen getroffen, auf den das nicht einen großen Eindruck gemacht hat und sagt, wow, also da sehe ich wirklich, dass wir sind auf diesem kleinen Punkt. Alles, was wir kennen, jeden Menschen, alles, was passiert ist, jemals in der gesamten Erdgeschichte, jeder noch so wichtige Diktator und Imperator und König und was auch immer war, auf diesem kleinen Pünktchen nur. Und das ist alles, was wir haben. Und mehr gibt's nicht. Und auch wenn man rumschaut, da ist wirklich nichts. Ja. Ich finde, das macht einen immensen Eindruck. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn mehr Menschen diesen Eindruck wirklich hätten, und daran arbeiten wir auch mit dieser NGO Astronomers for Planet Earth, wenn mehr Menschen das wirklich verinnerlichen würden, dass wir dann tatsächlich einen anderen Umgang miteinander finden würden, vielleicht, weil wir merken, dass wir alle eben nur auf diesem kleinen Pünktchen gemeinsam irgendwie miteinander auskommen müssen und auch eben uns besser um die Erde kümmern würden.
Ja, dieser kleine Punkt, der eignet sich natürlich nicht so gut für die optische Darstellung auf irgendwelchen Broschüren, wo es um Umweltschutz geht. Da ist ja immer noch diese blaue Murmel, also dieses klassische Bild. Aber auch bei dem ist ja interessant, dass man eigentlich, wenn man sich das anschaut, man sieht ja überhaupt nichts von dem, was menschliche Zivilisation ausmacht. Also ich glaube, man kann bei einigen Ansichten kann man die chinesische Mauer irgendwie sehen, aber ansonsten, man erkennt überhaupt nichts von Zivilisation aus, was ja auch eine gewisse Botschaft ist, die das Bild ausstrahlt.
Ja, also bei dem Bild, wo man die Erde näher sieht, eben die Blue Marble, Apollo 17, ich glaube 71 aufgenommen, da erkennt man tatsächlich nur die Erde. Man sieht, dass eben ein Großteil der Erdoberfläche Wasser ist, nur ein kleiner Teil Erdoberfläche ist und zumindest auf den Bildern, die ich kenne, sieht man tatsächlich keine Spuren von irgendwie menschlicher Zivilisation. Insbesondere sieht man keine Grenzen. Und das ist vielleicht etwas, das du hier auch gern zur Sprache bringen möchtest. Man sieht auch keine Unterschiede zwischen den Menschen. Also es wirkt vielleicht auch, das ist jedenfalls eine Kritik sozusagen an der Verwendung dieses Bildes auch, es kann vielleicht auch ein bisschen gleichmacherisch wirken, dass man also die Unterschiede, die ja tatsächlich vorhanden sind auf der Erde, wo es eben große Unterschiede gibt zwischen Arm und Reich, zwischen verschiedenen, also zwischen globalen Norden, globalen Süden zum Beispiel, dass man die eben auf diesem Bild so auch nicht sieht. Ich würde es allerdings eher umdrehen und würde sagen, diese Unterschiede, die sieht man eben nicht, weil sie eben nicht da sein müssen. Die sind rein menschengemacht. Es gibt keinen Grund, warum es manchen Menschen so viel besser geht als anderen. Also das ist rein eine Menschen, sind menschengemachte Privilegien, menschengemachte Unterschiede, festgefahrene Machtstrukturen, die eigentlich nicht da sein müssten. Und deswegen gibt mir dieses Bild Hoffnung, zu sagen, weil wir das selbst gemacht haben, die Welt so wie sie ist, können wir sie auch verändern in etwas Besseres.
Ja, das wäre schon fast ein Schlusswort gewesen. Ich würde gerne trotzdem nochmal, kurz vor unserem Ende des Gesprächs, nochmal auf einen anderen Punkt. Also man sieht ja, dass dieses Bild des blauen Planeten einen großen Deutungsspielraum auch hat. Und ich würde gerne nochmal auf einen Punkt eingehen, dieses distanzierte Bild von der Erde, also wodurch die Erde uns überhaupt sozusagen als ein Gegenstand auch überhaupt sichtbar wird. Wird ja auch so gedeutet und gelesen, okay, die Erde ist auch ein Objekt unseres Managements. Also Erdsystemmanagement ist ja auch im Zuge auch der Bekämpfung der Klimakrise durchaus etwas, wo viele unterwegs sind und was als eine Option auch gesehen wird. Also es suggeriert dieses Bild eine Art Handhabbarkeit, Planbarkeit eines technologischen Zugriffs auch auf Erde. Das finde ich aber gerade das Spannende, dass also sich in diesem Bild des blauen Planeten so die ästhetische Bewunderung und auch die Demut, die auch von den Astronauten so geäußert wurde, aber eben auch Hybris und technologische Allmachtsfantasien, zum Beispiel eines Erdsystemmanagements, hier sehr eng beieinander liegen. Und von daher hat dieses Bild vom blauen Planeten vielleicht auch in diesem übertragenen Sinne etwas Schwebendes an sich. Ich finde aber, das ist eigentlich ganz gut so, weil Vieldeutigkeit und Ambivalenz sind auch immer ein gutes Ende für ein Gespräch. Jedenfalls besser als falsche Eindeutigkeiten. Lieber Leo, ich danke dir für diesen wirklich vertieften Einblick in das, was wir als Menschen dem Universum verdanken letztlich, um auf diese vielleicht einzigartige Weise hier auf Erden überhaupt existieren zu können. There is no planet B, es gibt nur diesen einen Planeten, dieser fast schon abgedroschen wirkende Spruch aus den Anfängen der Umweltbewegung, der aber auch heute noch auf keiner Klimademo fehlen darf. Dieser Spruch hat für uns Menschen, denke ich, seine volle Berechtigung, allen Mars-Besiedlungsplänen von Elon Musk zum Trotz. Was leider noch fehlt, sind die adäquaten Schlussfolgerungen, die wir Menschen aus diesem Sonderstatus im Universum ziehen. Aber das ist dann keine astronomische Frage, sondern eher eine politisch-gesellschaftliche Frage. Ja, meine Damen und Herren, das war unser Ökom-Podcast heute mit dem Astrophysiker und Klimaexperten Dr. Leonhard Burtscher, der uns einen astronomischen Blick auf unseren Heimatplaneten ermöglicht hat. Am Mikrofon war, wie immer, jedoch staunend wie selten, Manuel Schneider. Weitere Infos zum Thema dieses Podcasts sowie den Link zu einem Vortrag von Leonhard Burtscher bei uns im Münchner Zukunftssalon mit vielen sehr eindrücklichen Bildern aus dem Weltall finden Sie in den Shownotes oder unter www.ökom-verein.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.